Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Vielen Dank für diese festliche Einstimmung. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese uns den Wochenspruch. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.
Wir hören aus der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir heute Morgen, dass du als der Heiland in unserer Mitte bist. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort schenkst, dass wir ganz neu und immer wieder zur Freude kommen, zur Freude über dich, den Heiland, der uns kennt, der uns versteht, der um alle Tiefen und Schwächen und um alle Stärken und Freuden weiß. Wir bitten dich, dass du jetzt in dieser Zeit zu uns redest, uns ein offenes Herz schenkst, sodass wir dich hören und dass wir das tun wollen, was du uns sagst. Amen. Wir kommen noch vom gestrigen Abend her. Da haben wir die ganze Weihnachtsgeschichte gehört. Heute haben wir ja bei Vers 8 angefangen. Aber vorneweg gehen noch die Verse 1 bis 7. Die haben wir gestern Abend gehört. Wir haben das noch im Ohr. Die Weihnachtsgeschichte kennt keine Romantik. Keine Weihnachtsromantik. Alles atmet raue Wirklichkeit und auch einen herben Alltag. Steuerreformen, Unruhe, Unsicherheit, mühevolle Wege und Menschen, Menschen, Menschen. Große und kleine, alte und junge, überfüllte Wohnungen und Gasthöfe, irgendwo im Hinterhof ein schmutziger Stall eine harte Futterkrippe, das war die Realität. Und mittendrin Josef und Maria und das Kind. Es ist eine krasse Situation. In einem verborgenen Winkel von Bethlehem wird Gottes Sohn geboren, ganz unspektakulär. Aber die Zeit war erfüllt und Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau. Was wird bleiben von dieser Nacht? Wann waren wir eigentlich das letzte Mal auf Wohnungssuche? Damit müssen sich heute ja viele Menschen beschäftigen. Und das immer wieder in einer sich rasant verändernden Arbeitswelt. Stellen wir uns einmal vor, wir finden in einer Annonce folgendes Angebot. Biete Luxusvilla mit allem Komfort in schönster Lage. Suche dafür eine alte Bretterbude im Nahen Osten, Kriegsschauplatz angenehm. Wer sollte sowas machen? Freiwillig raus aus einer Traumvilla und rein in eine Bretterbude ohne Wasser und Licht. Sowas gibt's doch gar nicht, sagen wir. Und das gibt es doch. Dieser Umzug ist sogar aktenkundig. Wir haben das Dokument gerade gehört im Weihnachtsbericht von gestern Abend her. Gott hat das gemacht, wofür wir uns wahrscheinlich zu fein wären. Er hat es gemacht. Der allmächtige Gott ist umgezogen. Aus dem Reichtum in die Armut, aus dem Himmel auf die Erde, aus dem Jenseits ins Diesseits. Die Weihnachtsgeschichte ist genau genommen ein Umzugsbericht, so geschehen vor circa 2000 Jahren im Nahen Osten. Das berichten uns die historischen Quellen. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot ausging von dem Kaiser Augustus, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Die Weihnachtsgeschichte ist ein Bericht von einem Umzug. Gott kommt persönlich auf die Welt. Und was kriegt er dafür? Zunächst mal Wohnungsprobleme. Die haben sich bei Jesus durch sein ganzes Leben hindurchgezogen. Er hatte nichts. Er predigt in einem geborgten Boot. Er sitzt auf einem geborgten Esel. Er wurde später begraben in einem geborgten Grab. Und er wurde geboren in einer geborgten Krippe. Bei Nacht und Nebel, als alle Zimmer und ordentliche Hotelpensionen ausgebucht waren. Da blieb eben nur diese Höhle im Hinterhof. Und da stand diese Krippe, notdürftig umgerüstet zu einem Babybett. Und darin lag er. Diese Krippe war ganz und gar unromantisch. Die Höhle war eine Notunterkunft. Das war ein Armenquartier, nicht mehr. Ich habe diese Geschichte in einem Plattenbaugebiet erzählt und dann schrie einer, das passt aber nicht zu Gott. Und ich fragte nur zurück, wieso nicht? Ihr sagt doch immer, der ist mächtig, der hat alles. Wieso kommt er denn so? Gute Frage. Wieso kommt Gott denn so? Wir denken, ein Herrscher müsste ganz anders kommen. Warum aber kommt er so und nicht anders? Und hier an Weihnachten blitzt auf, wer der lebendige Gott wirklich ist und was er will. Das war ja Jahrhunderte vorher schon angekündigt worden. Gott würde mal selber auf die Erde kommen. Sogar den Ort hatte der Prophet Micha 750 Jahre vorher schon genannt. Das kleine Dorf Bethlehem bekam den göttlichen Zuschlag. Das hätte sich keiner ausdenken können. Dieser Gott macht sich die Hände schmutzig an der Welt. Und das unterscheidet den lebendigen Gott von allen Religionen, die wir Menschen zusammengebastelt haben. Für Allah, den Gott der Moslems, wäre das ein Unding. Allah ist fern. Allah kommt nicht auf die Erde. Das ist unter seiner Würde. Er hat auch keinen Sohn, den er schicken könnte. Er beauftragt aus der Ferne einen menschlichen Propheten. Aber den lebendigen Gott muss man nicht beweisen. Der lebendige Gott beweist sich selbst. Er tritt ein in die Erdatmosphäre. Er tritt auf im armen Quartier. Und er tritt an gegen unsere tiefste Not. Gott ist umgezogen. Er ist wirklich umgezogen. Und es ist eigentlich ein Umzug mit hohem Risiko. Würden die Menschen ihn hören? Nochmal zurück zur Frage, warum kommt Gott in diese Welt? Und der erste Punkt heißt, Jesus will in die nüchterne, alltägliche Wirklichkeit des Menschen kommen. Gott offenbart sich. Das haben bisher nur wenige Menschen des alten Bundes erlebt, meistens Propheten oder andere Einzelne. Jetzt offenbart sich Gott einer Gruppe von armen Hirten. Sie sind nachts auf den Feldern von Bethlehem unterwegs und hüten ihre Schafe. Gott offenbart sich immer wieder da, wo wir Menschen es am wenigsten erwarten. Wer waren die Hirten? Persönlich erfahren wir ja gar nicht viel von ihnen. Von Seiten der Pharisäer wurden sie als Räuber und Betrüger angesehen und den Zöllnern und Sündern gleichgestellt. Man rechnete die Hirten zum Pöbel, der das Gesetz nicht kennt. Vor Gericht waren die Hirten als Zeugen nicht zugelassen. Der bürgerlichen Ehrenrechte waren sie beraubt. Und ein rabbinischer Spruch heißt, kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der Stand der Hirten. Darum gehörten sie wie die Zöllner und Sünder zum Volk der Erde, zu den Amhares, die die Pharisäer verachteten. Egal, was die Pharisäer auch von den Hirten dachten, sie werden von Gott aufgesucht. Der Engel des Herrn redet in der Nacht zu ihnen. Schlatter sagt, nicht Schlafende werden geweckt, sondern die Bethlehemiten werden gerufen, die in jener Nacht wachten. Und damit ist von Anfang an klar, dass die atemberaubende Botschaft, dass Gott sich auf den Weg gemacht hat, um uns zu retten, mitten in den Alltag hineingehört. Und während die Hirten ihren Job machen, begegnet ihnen der lebendige Gott. Gott hat eine Absicht damit, dass er sich ausgerechnet diesen Leuten zuerst vorstellte, als er auf dieser Welt ankam. Das sieht auf den ersten Blick ja so zufällig aus, da waren Hirten draußen auf dem Feld. Das war von Gott bewusst so eingefädelt. Es sollte auf den ersten Blick klar sein, wer dem lebendigen Gott begegnen will, der braucht dafür keine theologische Vorbildung. Der braucht auch keine gehobene besinnliche Stimmung. Der muss sich auch nicht besonders fröhlich und glücklich fühlen. Egal, wie deine und meine Stimmung heute Morgen ist, gerade wie wir uns jetzt fühlen, Gott will uns begegnen. Gott will, dass unser Leben erneuert wird, so wie das damals bei den Hirten geschah. Und darum wollen wir uns jetzt zwei Erkennungszeichen ansehen, mit denen sich Gott damals auf der Erde gewissermaßen eingeführt hat. Das erste Erkennungszeichen Gottes waren die Windeln. Und das habt zum Zeichen, ein Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Darauf sollten die Hirten achten. Sind wir über diesen Satz eigentlich schon mal gestolpert? An seinen Windeln sollt ihr ihn erkennen? Warum ausgerechnet Windeln? Wenn der Bote gesagt hätte, er hat einen goldenen Glanz um seinen Kopf, dann hätte das vielleicht eingeleuchtet. Aber warum lässt Gott seinen Sohn mit solch einem Erkennungszeichen gewickelt in Windeln zu uns kommen? Dieses erste Zeichen macht eins klar. Gott ist bei uns, bei uns. Er ist wirklich Mensch. Er ist wirklich Mensch geworden, denn was gibt es Menschlicheres als eine Windel? Ein Liedermacher hat gedichtet, Gott kommt in der Windel und liegt als Menschenbündel auf einer Handvoll Stroh im Stall. Manchen Menschen ist das zu banal. Sie sagen, hätte Gott sich nicht einen etwas glanzvolleren Auftritt leisten können? Wenn Gott schon aus dem Rahmen heraustritt, dann kann das doch etwas stilvoller geschehen. Aber Gott durchkreuzt unsere Vorstellungen. Warum? Weil Gott auch dem Letzten und dem Ärmsten von Anfang an nahe sein will. Auch dem Letzten und dem Ärmsten. Weil Gott uns klar machen will, Leute, ich bin bei euch. Ich gucke mir nicht aus sicherem Abstand euer Leben an, sondern ich bin bei euch. Ich bin bei dir in deinem Dienst. Ich bin bei dir in deiner Angst. Ich bin bei dir in deiner Überforderung. Ich bin bei dir in deinen Gaben und Stärken, die ich dir gegeben habe. Ich bin da. Ich bin bei dir, wenn du schuldig wirst. Ich bin bei dir überall da in deinem Leben, wo es nicht stilvoll und kultiviert zugeht. Da bin ich da. Und weil ich da bin, bist du nicht mehr preisgegeben. Ich bin dein Schutz. Gott fasst unsere Probleme nicht mit der Kneifzange aus sicherer Entfernung an, sondern er greift selber zu. Ja, mehr noch, Jesus Christus zieht sich unsere Haut an. Er lernt die Banalitäten unseres Lebens aus eigener Erfahrung kennen. Und darum kann ich ihm auch mit meinen ganz banalen alltäglichen Sorgen kommen. Wie oft muss ich Gott sagen, Herr, wo ist mein Schlüssel abgeblieben? Das kennen vielleicht manche unter uns. Nur ein kleines Beispiel. Und darum wählt Gott ausgerechnet die Windel als das Erkennungszeichen. So schmutzig wie die Windel, so hölzern die Krippe, das ist die harte Wirklichkeit. Weihnachten ist kein Hirngespinst. Weihnachten ist auch keine Flucht aus dem grauen Alltag. Weihnachten ist kein Märchen und keine Beispielgeschichte. Weihnachten ist in erster Linie kein Familienfest, sondern Weihnachten ist die harte Wirklichkeit. Gottes Sohn kommt in diese Welt. Und in Klammern gesagt, wenn wir diese Welt heute anschauen, dann wissen wir, die wir Jesus Christus glauben, es ist nichts notwendiger, als dieser Gott in diese Welt hineintritt. Nichts ist notwendiger, um den tiefen Schaden zu beheben, der da ist. Und wie war das damals? Die geschichtlichen Fakten sind ja auch hart. Wir haben das ja gehört. Dieser Kaiser Augustus ordnete diese Volkszählung an. Warum? Weil er Geld braucht. Und die Volkszähler klingeln nicht bequem zu Haus, sondern das Volk muss zu den Volkszählern gehen, und zwar jeweils in ihren Heimatort, und sie müssen sich dort registrieren lassen. Und sie müssen reisen, egal wie alt und wie krank sie sind oder wie hochschwanger sie sind. In dieser Nacht war unheimlich viel Wut auf den Straßen. Bitterkeit. Was macht der Kaiser mit uns? Keine Rücksicht nimmt er auf uns. Er dirigiert uns so, wie er will. Überall trifft man die Soldaten, die kontrollieren. Es ist eng, Geschrei, Krach und Streit. Das ist die lärmende Welt, in die Gott damals eingestiegen ist, und sie hat sich nicht verändert. Es geht eben nicht, auch wenn ich dieses Lied sehr liebe, aber es geht nicht um leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Es ist nicht ruhig, es ist ordentlich was los, es ist Chaos. Und wir verstehen jetzt vielleicht, warum Gott die Windel als Erkennungszeichen gewählt hat. Er ist wirklich da. Er weiß genau, was er damit riskiert. Er weiß auch, was er seinem Sohn damit antut. Er weiß genau, wie es bei uns aussieht, und sogar davor schreckt Gott nicht zurück, denn er kennt die ganz finsteren Ecken bei uns, in die sonst keiner hineinschauen darf. Er kennt sie und er lässt sich nicht abschrecken, er kommt trotzdem. Das gibt es sonst in keiner Religion der Welt. Das gibt es nicht. Es geht immer um Selbsterlösung, immer um gute Taten, immer um etwas, was wir tun müssen, um zu einem Gott zu kommen. Hier ist es genau umgekehrt. Gott tut alles, um zu uns zu kommen. Wir sollen in unserem Egoismus und in unserem Schmutz nicht gottlos bleiben. Darum kommt er. Für Gott ist kein Raum zu hässlich und zu primitiv, als dass er ihn nicht mit seinem Licht wieder hell machen könnte. Und für Gott ist auch kein Leben so verlebt, als dass er es nicht wieder heil machen könnte. Und darum redet er so deutlich von der Windel, in die er seinen eigenen Sohn legt. Und damit macht er klar: Ich bin bei dir. Ich bin erreichbar für dich. Es gibt ein zweites Erkennungszeichen im Weihnachtsbericht. Das sind die Engel. Auf der einen Seite die tägliche natürliche Windel und auf der anderen Seite die gar nicht alltäglichen, übernatürlichen Engel. Die gehören genauso dazu. Kaiser Augustus hat zwar die Macht, die Menschen auf die Straße zu zwingen, aber Gott hat die Macht, über Bethlehem plötzlich dieses helle Licht aufstrahlen zu lassen. Während die Windeln zeigen, Gott ist bei uns, zeigen uns die Engel, Gott hat alle Macht und er ist über uns. Er ist über uns. Er ist wirklich Gott und er ist stärker als wir. Er kann Wunder tun. Er kann Situationen verändern von einer Sekunde auf die andere. So geschah das ja auch hier in Vers 13. Und alsbald war da die Menge der himmlischen Heerscharen. Ich liebe dieses Wort alsbald. Sofort, ganz plötzlich passiert das. Von einem Augenblick auf den anderen. Oder vorher schon. Und es waren Hirten auf dem Felde und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Gott ist wirklich da. Das wird an den Windeln deutlich. dass Weihnachten sich in dieser im wahrsten Sinne des Wortes stinknormalen Welt abspielt. Und an den Engeln wird deutlich, mitten in diese Welt hinein kommt der lebendige Gott mit aller seiner Macht. Und jetzt stellen wir uns mitten da drin die Hirten vor. Das war für die Hirten genauso ungewöhnlich wie für uns. Man spürt den Schrecken noch zwischen den Zeilen, wenn es heißt, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Für ein paar Augenblicke tritt die himmlische Welt in die Sichtbarkeit ein. Wenn Gott sich auch in die Windeln legt, so bleibt er Gott. Wenn er sich auch verletzbar in eine Krippe betten lässt, so ist er doch nicht machtlos. Genau das Gleiche bestätigt sich dann 30 Jahre später, als er längst zum Mann geworden ist und er in Israel 3 Jahre auftritt und seine Zeitgenossen in Atem hält. Einerseits, Jesus wird müde, er hat Hunger, er schläft nachts, er weint. Das ist die eine Seite, die Seite der Windel. Und auf der anderen Seite hat Jesus die göttliche Macht. Er heilt einen Gelähmten und stellt ihn mit einem Wort auf die Beine. Er weckt den Jüngling von Nein mit einem Wort wieder auf vom Tod. Oder er macht aus 5 Broten und 2 Fischen eine Massenverpflegung für mehr als 5000 Menschen. Oder denken wir an die Auferstehung Jesu von den Toten? Das Neue Testament ist voll von solchen Ereignissen, die zeigen, Jesus hat alle Macht. Immer wieder wird es deutlich, Jesus ist bei uns, aber er ist auch über uns. Jesus ist einer für uns, aber er ist nicht einer von uns. Es geschehen Wunder über Wunder. Gott tritt heraus aus dem Rahmen. Er ist mächtig und es ist unfassbar. Er begibt sich in die Hände der Menschen, aber er ist von ihnen nicht in den Griff zu bekommen. Es gibt einen 4. und letzten Hinweis. Gott redet und teilt uns seine Absicht mit. Gott redet mit uns Menschen, zuerst mit den Hirten. Er bleibt nicht stumm. Er geht auf die zu, die ihn nicht unbedingt gerufen haben. Gott macht den ersten Schritt. Er ergreift das Wort in die Angst der Hirten hinein. Fürchtet euch nicht. Die erste Weihnachtspredigt beginnt mit einem Zuspruch. So tröstet der Engel die erschrockenen Herzen. Es sind die Hirten, die die Zeugen des göttlichen Wunders werden sollen. Jetzt ist kein Raum mehr für Angst. Jetzt leuchtet die Herrlichkeit des Herrn in Gnade und Wahrheit auf. Und der Engel des Herrn redet weiter: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Im Urtext steht da: Ich evangelisiere euch. Das heißt, ich bringe euch frohe Botschaft, kein Gericht, kein Schrecken, frohe Botschaft. Die Botschaft des Engels hat einen ersten Dreiklang, der sich immer mehr verstärkt. Frohe Nachricht, das erste, große Freude, das zweite, allem Volk, nicht nur einigen wenigen Auserwählten, allen. Jeder von uns ist gemeint. Allen. Und diese Freude, also es ist eine übergroße Freude, eine mega, 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 mega Freude. Und es wäre wirklich schön, ich muss es auch mir selber immer wieder sagen, freu dich doch, bleib nicht stehen an den Dingen, die dich gerade so belasten. Freu dich einfach mal Gott, überlass es Gott, er kümmert sich, er kümmert sich. Aber trotzdem ist das leichter getan als gesagt. Die Probleme verflüchtigen sich ja nicht so schnell, die bleiben ja da. Aber welchen Blick habe ich auf sie? Kann ich wirklich sagen, Herr Jesus, du machst es gut zu deiner Zeit. Und bitte schenk mir Geduld, schenk mir, dass ich die Spannung aushalten kann. Schenk es mir bitte. Und diese große Megafreude, die wird noch weiter verstärkt dadurch, dass sie allem Volk, allen Menschen voll und ausschließlich gilt. Was ist das für eine Nachricht? Und jetzt dann der Jubelruf des Boten. Ich höre das förmlich. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist doch etwas, das muss uns eigentlich auch vom Hocker reißen, von den Stühlen. Also eigentlich wünschte ich mir manchmal, wir wären in Afrika und würden doch einfach auch mal jubeln und singen und Halleluja. Das ist schon wunderbar. Ich habe es dort einmal erlebt, so in Afrika, wie die Menschen sich dort freuen und singen und tanzen. Nun, uns ist das nicht ganz so gegeben. Euch, nicht den Engeln, euch, den Menschen. Das ist das herrlichste Wort der Weihnachtspredigt. Er ist um unseretwillen gekommen, weil wir ihn brauchen. Wir sind zutiefst seiner bedürftig. Und wer ist dieser Heiland? Ja, er ist ein Heiland. Er macht Heil. Er ist ein Retter. Er ist der Christus, ein Kyrios. Drei Namen, drei Titel. Er ist der Heiland, der den Sund überbrücken wird, den Sund zwischen Gott und Mensch. Er ist der Heiland, der den Riss heilt zwischen Gott und Mensch. Er ist der, der Recht schafft zwischen Gott und Mensch. Er ist der, der den Frieden bringt zwischen Gott und Mensch. Er macht Heil, nur er. Nicht durch Gesetzeserfüllung, sondern durch Gnade und Barmherzigkeit. Und das bringt er uns Menschen, der Heiland. Alle Rechthaberei unter uns Menschen, alle Besserwisserei, jedes Herrschen wollen über den anderen kann aufhören, weil er da ist, der alles Recht hat, der alles besser weiß, der Herr der Kyrios ist. Und irgendwie wird dann so deutlich, dass wir eigentlich nicht so notwendig brauchen wie ihn. Das wissen wir alles. Und darum möchte ich jetzt zum Schluss einfach beten mit Ihnen gemeinsam. Ich spreche die Worte und wenn Sie dem still folgen können, dann falten Sie auch mit mir die Hände. Herr Jesus, wir brauchen dich, den Herrn, der in unsere alltägliche Wirklichkeit kommen will. Wir brauchen dich, dessen Menschsein wir an seinen Windeln erkennen und der uns so nahe ist. Wir brauchen dich, Herr Jesus, der du alle Macht hast. Dir ist nichts unmöglich. Du tust Wunder über Wunder. Öffne uns die Augen dafür. Wir brauchen dich, Herr Jesus, der mit uns redet und der uns seine Gedanken mitteilt. Wir wollen dich anbeten darüber und dir unendlich danken. Amen. Und nun wollen wir gemeinsam beten. Das Gebet, das der Herr uns gegeben hat. Und wer dazu aufstehen kann, würde ich bitten, aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Noch ein paar Informationen. Sie sind wieder herzlich eingeladen, auch zum Gottesdienst morgen, am zweiten Feiertag und dann am Neujahrstag. Am 1. Januar haben wir abends ein schönes Konzert mit Klavier und Geige um 19 Uhr. Wenn Sie möchten, können Sie sich vorne einen Flyer mitnehmen. Und dann haben wir am Freitag, dem 6. Januar, das Freundestreffen von unserem Mutterhaus. Das findet live in Böblingen statt, aber man kann auch hier bei uns den Livestream, die Übertragung, miterleben. Es beginnt um 10:30 mit einem Gottesdienst, den, anders als es im Programm steht, Herr Professor Eckstein halten wird, also um 10:30. Und dann ist zwischendrin eine Mittagspause, bei der wir Sie gern auch zum Mittagessen einladen. Und dann gibt es noch noch Berichte aus unserer Arbeit. So gegen 2:30 ist die ganze Veranstaltung dann zu Ende. Wenn Sie nicht nur zum Gottesdienst kommen möchten, sondern vielleicht auch gerne am Mittagessen teilnehmen, sind wir dankbar für eine Anmeldung vorne an der Rezeption.
Ja, und nun möchte ich Sie unter den Segen Gottes stellen, wenn Sie dazu aufstehen möchten. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.